ganz oben kann man sagen, ist man halt dieser klassische hierarchische Führungskraft. Ganz unten ist man nur mehr Begleiter. Ja. Das hat nichts mit mehr oder weniger Autorität zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass sich auch meine Aufgaben verändern, wenn wir Führung und Leadership anders denken. Wie du richtig sagst, haben wir die Pyramide auf den Kopf gestellt und dann war die Eisnitte da.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitash und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin, wie immer, Barbara Vitash und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und heute habe ich Klaus Burkhardt-Dofer bei mir im Tonstudio zu Gast. Klaus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Im Vorfeld hast du mir gesagt, dass ihr im Unternehmen, in der Familie, das Eis schon seit 1982 produziert. Das hat die Oma schon so gemacht und ist auch dein Geburtsjahr. Und nun in der dritten Generation hast du das Unternehmen völlig auf neue Füße gestellt. So nach dem Motto, Tradition ist die Weitergabe des Feuers, hier das Unternehmertum und nicht die Weitergabe der Asche, weil wir haben das ja schon immer so gemacht. Es war kein Change über Nacht. Der Unfall deines Vaters im Jahr 2016 hat gezeigt, dass wir in einer Endlichkeit leben. Gesundheit, die Suche nach dem Sinn kamen mehr und mehr in den Fokus. Du hast die Hack absolviert und dann die Prüfung als Konditormeister gemacht und heute trägst du die Fackel für das Gemeinwohl Ökonomie und hast 2020 begonnen, im Unternehmen personelle und strukturelle Veränderungen nach und nach einzuführen mit dem Ziel von Fairness und Partizipation. Heute sind die Mitarbeitenden in die Prozesse stark involviert. Es gibt neue Organisationsformen, wie zum Beispiel das Eistütenmodell, das die klassische Aufbau- und Ablauforganisation völlig auf den Kopf stellt und die Rollen neu definiert. Klaus, habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, Barbara, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ja, du hast einige Punkte erwähnt in der Einleitung. 1982. Ich beginne einfach bei meinem Geburtsjahr. Ja, das ist auch ein bisschen das Wording in unserem Logo. Eis seit 1982. Tatsächlich ist es so, dass die Oma schon in den 60er Jahren bei uns im Haus begonnen hat mit dem Eismachen. Wir haben uns im heutigen Jahr mit einem neuen Corporate Design sichtbar gemacht und wir haben uns dafür entschieden, dass wir 1982 als Startpunkt nehmen wollen, den wir auch sichtbar als traditionelles Element im Corporate Design mitnehmen. Einfach deswegen, weil sich 1982 mein Vater selbstständig gemacht hat mit einem Eisgeschäft in Graz. Und da es auch mein Geburtsjahr ist, war es für uns ein bisschen näher, dass wir 1982 als Startpunkt nehmen. Mhm. Genau. Der Unfall des Papas 2016 war definitiv einer der großen Gamechanger und Meilensteine in meinem Transformationsprozess, der doch einige Jahre gedauert hat. Heute mache ich mich fürs nachhaltige Wirtschaften stark, das ist richtig. Die Gemeinwohlökonomie ist da ein Modell, von dem ich sehr inspiriert bin, mit dem ich mich auch rund um 2013 bis 2015 auseinandergesetzt habe und auch einmal mein altes Unternehmensmodell einmal nach Gemeinwohlkriterien bilanziert habe. Aber nenne es Gemeinwohlökonomie, nenne es Postwachstumsökonomie, nenne es die Donut Ökonomie, nach Kate Raworth. Es sind alles schöne Modelle, die sich darin einen, dass es einfach um ein Wirtschaften geht, das mehr für die Menschen ist und weniger für Profitgenerierung. Und das holt mich halt sehr ab. Und da bin ich auch viel mehr als Wesen näher dran. Werteorientiertes Wirtschaften. Genau. Mhm, genau.
Ja, das ist so dieses mit und für die Menschen. Du hattest ja auch im Vorfeld gesagt, dass du dich sozusagen im elterlichen Betrieb als Unternehmersohn sozialisiert hast. Das heißt, in einem Familienunternehmen, in dem mit deinem Vater ganz klar war, wer das Sagen hast. Und trotzdem durftest du immer mitreden. Du hast dich sehr früh emanzipiert. Und wie würdest du denn diesen Wandel von der Unternehmenskultur deines Vaters auf deine heutige Kultur oder auf eure heutige Unternehmenskultur beschreiben? Was hat sich denn da verändert? Und was sind denn so deine, ja, deine, oder was sind eure Grundhaltungen im Miteinander und im normalen Tun? Ich weiß, es sind jetzt viele Fragen auf einmal, die ich in eine gepackt habe. Aber schau mal, was sind so die wesentlichen Themen, wo du sagen kannst, ja, das hat dich jetzt dann auch dahin gebracht und so hast du dich sozialisiert und das hat dir auch geholfen.
Zunächst einmal ist es so, dass ich zu meinem Vater ein irrsinnig gutes Verhältnis habe, der da eigentlich immer Partner war, oder ich bin irgendwie als sein Partner irgendwie auch erzogen worden und in diese Rollen reingewachsen. Ich habe schon 2010 mit 28 Jahren den Betrieb übernommen, damals noch als klassische Kaffeekonditorei mit bis zu 30 Mitarbeitenden am Saisonhöhepunkt und das Ganze in einem klassischen hierarchischen Modell, top-down. Damals schon, so wie es in vielen Familienbetrieben, in klassisch traditionellen Familienbetrieben so ist, werden da auch wirklich viele Werte gelebt. Da ist automatisch relativ viel Augenhöhe da. Mhm. Aber am Ende des Tages merkt man die Hierarchie natürlich in der Entscheidungsfindung, auch in der Weitergabe von Aufgaben und Aufträgen. Es war dann schon so, dass ich einfach ein bisschen ein anderes Wesen auch habe und darin habe ich mich auch erst einmal ein bisschen finden müssen und habe auch die ersten Jahre ein bisschen damit gehadert, diese, ja, man nennt es heute die Soft Skills in der neuen Arbeit, die ja glücklicherweise jetzt Trend und Mode werden und eigentlich die neuen Führungsfähigkeiten sind und sein sollen. Und die habe ich offenbar zu einem gewissen ausgeprägten Maß und habe mich da aber erst mal ein bisschen auch herausemanzipieren müssen, dass das auch so sein darf. Ja. Und mir war schnell klar, dass ich einfach sehr auf Augenhöhe agieren möchte. Und mir war auch sehr schnell klar, Klimawandel, die Themen unserer Zeit, die Krisenanfälligkeit unserer Zeit, das sind Dinge, die mich schon sehr früh beschäftigt haben, mit dem habe ich mich schon vor der Selbstständigkeit auch beschäftigt. Und ja, ich habe mich da erst einmal auch wirklich orientieren müssen in der Welt und im Unternehmen auch, nachdem ich meine handwerklichen Fähigkeiten alle fertig erlernt habe. Und ich habe mit diesem kapitalistischen Leistungsnarrativ nie wirklich viel anfangen können. Ich habe in der Hack schon gelernt, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns Menschen gut. Ja, also so diese Systemzentriertheit, wobei ich mir da schon immer gefragt habe, ja, eigentlich sind wir Menschen doch die Wirtschaft. Also wir sind doch das Zentrum des Handelns und des Denkens und kein System. Und ja, diese Widersprüche, die habe ich erst einmal für mich auch ein bisschen klarer definieren müssen. Und da hat mir dann auch unheimlich der Prozess der Gemeinwohlbilanzierung geholfen, wo ich nicht nur ganz tolle Begleiter in diesem Workshop gehabt habe, sondern auch einen Mentor aus dieser Zeit mitgenommen habe. Und habe dort einfach gelernt, einen roten Faden in meine vielen, ja, nennen wir es mal ökosozialen Gedanken hineinzubringen. Und ja, nach und nach hat sich das gezeigt, dass ich weggehen möchte von diesen klassischen hierarchischen Modellen. Mhm. Und mir geht es viel mehr um Vertrauen als um Kontrolle. Und vor allem habe ich auch mit der Zeit gemerkt, dass es mir ganz viel darum geht, bei den Leuten Selbstwirksamkeit zu generieren. Ich möchte die Leute ermächtigen. Ja. Mhm. Ich habe einfach viele Jahre einfach eine Welt wahrgenommen, in der es in erster Linie um Entwertung geht. Ja. Entwertung des Menschen im Sinne als billige Arbeitskraft, als Kostenfaktor, als Humanressource, der Ausdruck schon allein ist höchste Entwertung und zeigt einfach, was der Kapitalismus so mit uns macht, was er generiert, was er für Werte generiert, wie Gier, Neid, Missgunst, Maßlosigkeit, ein Konkurrenzdenken. Es ist ein konkurrenzbasiertes System und das hat mich einfach abgelehnt. Und beim Papa ging es damals ja noch um die Vermehrung des Wohlstands. Der ist in einer Zeit da groß geworden, wo man das einfach erlebt hat. Stöpf am Tag ordentlich, ja, häng dich rein, dann wirst du am Abend diese Wohlstandsverbesserung spüren. Und das spricht er mir heute auch noch gegenüber aus, dass das einfach jetzt auch eine andere Zeit ist, wo es nicht mehr darum geht, den Wohlstand weiter zu vermehren. Sondern wir sollten uns vielleicht eher fragen, was ist der heutige Wohlstand, wie wollen wir den erhalten? Und bei mir geht es somit jetzt eigentlich mehr um das Experimentieren mit Modellen des nachhaltigen Wirtschaftens, damit wir wegkommen von diesem entwertenden, degenerativen System, das im Menschen entwertet als Arbeitskraft, aber auch die Kosten auf eine Zerstörung der Natur wälzt.
Genau, jetzt sind wir bei den Menschen und der Podcast heißt ja Love to Lead und New Work und New Leadership oder für New Work und New Leadership. Das heißt, es geht ja darum, ein anderes Menschenbild auch zu haben, auch anders drauf zu schauen. Jetzt haben wir in der Vorbesprechung, hast du mir gesagt, ja, es war tatsächlich notwendig, dass als du die Organisation neu ausgerichtet hast, dass du dich von 50% der Mitarbeitenden getrennt hast oder ihr euch getrennt habt. Und wenn wir jetzt überlegen, es braucht ein neues Mindset. Und was haben denn die jetzigen Mitarbeitenden, die du hast, was haben die denn für ein Mindset oder was lebt ihr auch gemeinsam? Und was bringt ihr denn auch ganz Besonderes mit, damit ihr in diesem partizipativen, verantwortungsvollen Umfeld die entsprechenden Beiträge leisten könnt oder leisten wollt? Häufig hören wir bei unseren Kundinnen und Kunden, wie können wir diese neue Arbeitsweise, dieses neue Mindset in die Köpfe unserer Belegschaft bringen. Genau dazu haben wir von Vitage und Partner in Kooperation mit der Technischen Hochschule in Aschaffenburg die New Work Mindset und New Work Mindset Plus Lernreisen für Mitarbeitende und Führungskräfte entwickelt. Es ist ein 12- bis 16-wöchiges Programm im Circle Learning, wo alle Teilnehmenden sich zu Themen wie Mindfulness, Feedback, Konfliktmanagement, Teamdynamiken und Self- und Teamleadership und vieles mehr austauschen und mit und voneinander lernen. Selbst organisiert und doch begleitet. Der starke Fokus auf den Transfer in den Arbeitsalltag machen diese Corporate Learnings zu einem wichtigen Tool für Learning und Development. Schreib uns gerne, wenn du weitere Infos möchtest.
Ja. Also in erster Linie braucht man eigentlich nur den Mut, einen Weg der Veränderung mitzugehen. Mehr braucht's nicht. Ja, wir haben Leute aus dem alten Modell mitgenommen. Ich hab mich, wie du richtig sagst, mich von mehr als 50% der Leuten auch trennen müssen. Das war notwendig, weil es einfach auch um eine Fokussierung im Geschäftsmodell gegangen ist und der ganze Gastrobereich der Kaffeekonditorei Ende 2019 geschlossen wurde. Das war ein langer Prozess bis dahin. Und für mich war dann klar, es wird nicht für alle Leute Aufgaben geben im neuen Modell. Das war der Hauptgrund, warum einige ja da nicht mit konnten. Mhm. Und ich habe dann an 6 Leute eine Einladung ausgesprochen, bei denen ich mir schon gedacht habe, dass die diesen Weg ja mit Begeisterung hoffentlich auch mitgehen können und dann nicht gleich ja abspringen wollen. Und die bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Einstellungen mit. Ja, die sind mhm. Eigentlich alle aus diesen klassischen alten Modellen, mhm. was es umso spannender macht, diese Leute ein bisschen mit zu transformieren und in die Veränderung mit einzuladen. Aber sie bringen vor allem ja entweder Offenheit mit oder gewisses Maß der Achtsamkeit, einfach ein Interesse an Nachhaltigkeit und einer Sinnorientierung. Ja, ich habe versucht, dass wir gemeinsam eine gute Geschichte entwickeln. Und ich glaube, jeder Mensch möchte Teil einer guten Geschichte sein. Ja? Mhm. Und dafür braucht es dann einfach Mitstreiter und ein bisschen mhm. Abenteurer. Von all diesen Dingen, die ich da jetzt genannt habe, wäre es gut, da das eine oder ein andere Gen ein bisschen davon zu haben. Dann reicht es auch schon. Der Rest wird, glaube ich, gemacht aus einer Kultur des Vertrauens, des Miteinanders und jeder Mensch, der davon gerne Teil sein möchte und bereit ist, auch mal ein bisschen andere Dinge zu tun als eine Kerntätigkeit, dann reicht das schon aus. Und solche Leute brauchen wir.
Also mehr als die Kerntätigkeit, also wenn ihr so etwas habt wie Stellenbeschreibung, dann wäre es eigentlich wirklich fließend, dass man auch an die anderen denkt, dass man halt auch ja selbst organisiert das Ganze auch mit in die Hand nimmt, weil ich erinnere mich, dass du dieses Eistütenmodell wirklich gesagt hast, ich habe die Pyramide auf den Kopf gestellt, ich habe von der Ablauf- und Aufbauorganisation wirklich mal so das andersherum gemacht und alles, was so die Eiskugeln sind, was ja wirklich das Wertvolle ist, das sind sozusagen die Mitarbeitenden, die sozusagen ganz oben stehen. Wie weit ist denn dann für dich wichtig, dass ihr auch selbst organisiert seid? Weil du bist ja selber auch immer in unterschiedlichen Rollen. Du bist also mit dabei, du gestaltest. Aber ich denke, wenn du dann zu der Bank gehst, dann hast du schon noch einen anderen Hut auf in dieser ganzen Konstellation. Wie würdest du das Modell denn erklären können oder erklären wollen?
Also, wir sind definitiv eine lernende Organisation. Es ist nicht so, dass das jetzt alles von einem Tag auf den anderen schlagartig anders war und jetzt gilt es einfach zu 100% in einer anderen Rolle zu sein. Es ist auch für mich eher ein die Leiter zurück runtergehen, Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und ganz oben kann man sagen, ist man halt dieser klassische hierarchische Führungskraft. Ganz unten ist man nur mehr Begleiter. Ja? Mhm. Das hat nichts mit mehr oder weniger Autorität zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass sich auch meine Aufgaben verändern, wenn wir Führung und Leadership anders denken. Wie du richtig sagst, haben wir die Pyramide auf den Kopf gestellt und dann war die Eisnitte da. Da haben wir noch ein paar Kugeln draufgepackt. Das können jetzt unsere Werte sein oder unsere Unternehmenssäulen, wie dem auch sei. Aber ich denke, die Leute lernen niederschwellig Entscheidungen zu treffen. Ja, wir machen es jetzt so, wir haben ja eigentlich eine reine Saisontätigkeit, wo wir, sagen wir, 5 Monate im Jahr wirklich Eismacher sind und auch in unserer Vollauslastung Eis verkaufen. Ja. Und dann bleiben aber einige Monate im Jahr, wo wir Platz und Zeit haben für andere Tätigkeiten und Aufgaben. Und unsere Haupttätigkeiten sind auch eigentlich sehr einfach und fast Fließbandtätigkeiten. Eis produzieren ist eine Fließbandtätigkeit. Ja, du füllst oben rein, unten kommt's raus und das geben wir in eine Wanne und dann bringen wir es zum Verkauf. Mal ist es gelb, mal ist es rot, mal ist es braun. Eis verkaufen Gastronomie ist eine Fließbandtätigkeit, ja, repetitiv. In der Verwaltung gibt es grundsätzlich auch immer dieselben Themen. Das sind unsere drei Bereiche. Wie möchten wir es diversifizieren? Wie können wir Menschen in die Ermächtigung holen, in die Beteiligung, in die Mitbestimmung und Mitgestaltung? Geht bei uns so, indem wir sagen, wir geben Aufgaben oder Projekte aus, die sich einfach im Tagesgeschäft ergeben. Und wenn die notwendige Größe haben, dann rufen wir ein Team dazu aus. Und dann kann jede Person aus diesen drei Unternehmensbereichen da andocken, wenn sie entweder Fachwissen oder Ausbildung dazu hat oder einfach neugierig ist und Teil dieses Prozesses sein möchte, weil sie dort vielleicht sogar was lernen kann, ja, oder vielleicht in Kreativprozessen auch Stärken hat. Und so können wir auch Fähigkeiten und Interessen der Leute herauskitzeln und herausholen, die bis dato nicht sichtbar waren. Und so lernen sich diese Teams dann auch, ja, zeitlich und auch mit sogenannten OKRs, Objectives and Key Results, da wirklich zielorientiert in gemeinsame Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse hinein zu organisieren. Und so stärken wir Schritt für Schritt diese Selbstführung in kleinen Teams. Verantwortlichkeiten kristallisieren sich daraus, Leute werden immer mutiger, reden immer mehr mit, ja. Mhm. Und so generieren wir das Stück für Stück heraus. Und für mich ist eben ja die ersten Jahre das Thema gewesen, die Leute in diese Selbstführung und Selbstorganisation hineinzubringen, ein bisschen das Interesse daran zu triggern. Und jetzt gilt's, mit den richtigen Fragen zu begleiten und aufzuhören, ihnen zu erklären, wie die Lösungen sind.
Und das ist auch sehr spannend gewesen in unserem Gespräch, dass du gesagt hast, ja, jetzt wo es transparent ist, wo die Mitarbeiter, Mitarbeitenden sehen, wie sieht der Unternehmensumsatz aus, wie sehen die Zahlen aus, machen sich auch gerade in der Zeit, wo halt Saisonarbeit ist und gerade dann Stillzeiten sind, so wie jetzt vielleicht vor dem Winter, dass sie sich Gedanken machen, was können wir denn tun? Wie können wir denn noch andere Dinge für die Organisation entwickeln oder in kreative Prozesse einsteigen, sodass wir auch Verantwortung dafür übernehmen, dass das Unternehmen ganzheitlich oder ganzjährlich auch Umsatz machen kann. Und das fand ich sehr spannend. Und das bestätigt es tatsächlich, wenn man Menschen einbindet und Transparenz über Zahlen und Abläufe hat, dass dann auch diese Verantwortung, ähnlich wie im eigenen Haushalt, dann auch übernommen wird.
Ganz genau. Wir geben Einblick in alle Unternehmenszahlen. Eigentlich verstehe ich gar nicht, warum man das nicht sowieso macht, weil ich die Leute dann wahr als sehr stolz, was man da eigentlich auch übers Bilanzjahr bewegt und schafft. Also das ist eigentlich ein sehr interessanter Prozess. Und wir haben den geöffnet durch ein partizipatives Lohnmodell. Und das mir eine Herzensangelegenheit einfach war, weil ich in dem neuen Modell von Start weg fair bezahlen wollte. Und die Frage nach dem fairen Lohn nicht alleine beantwortbar ist. Weil wenn wir von fair sprechen, dann muss es auch immer fair für das Unternehmen sein und nicht nur fair für die Mitarbeitenden. Und um da gut drüber diskutieren zu können, braucht man einfach auch Datenbasis. Mhm. Und dann ergibt sich daraus eine natürliche Grenze der Leistbarkeit. Ja, was kann sich das Unternehmen überhaupt an fairen Löhnen leisten? Und das war ein irrsinnig spannender Prozess, weil wir da schon viele Elemente der Selbstorganisation und dieses neuen Denkens da reingebracht haben in einen Bereich, der so eigentlich so der Beginn einer Zusammenarbeit ist, ist die Lohnfrage, ja. Aber es ist ein unglaubliches Tabuthema. Und das macht uns mittlerweile auch ein bisschen aus. Und wir haben medial heuer auch richtigen Rückenwind dadurch bekommen, weil wir ja dieses Modell gelingend gestaltet haben. Es ist nicht fertig, das muss sich auch weiterentwickeln. Aber ja, das sind alles mündige, erwachsene Menschen. Wenn die notwendigen Informationen bekommen, dann lernen sie automatisch auch die Sicht des Unternehmens zu berücksichtigen und das Interesse des Unternehmens zu berücksichtigen und lernen auch im Interesse des Unternehmens mitzuentscheiden. Ja? Mhm. Weil so eine Kultur zu gestalten, erzeugt einfach so ein starkes Band zueinander, ist ganz starke Beziehungs- und Vertrauensarbeit. Ich nehme eigentlich niemanden aus diesem Kernteam jetzt wahr, der das noch missen möchte, glaube ich. Und das ist auch ein bisschen das Feedback, das wir so einholen. Also diese Beteiligungsprozesse, die machen was mit den Leuten, ohne dass sie dafür jetzt groß in eine Verantwortung gehen müssen, weil das ist auch ein Learning aus meinen Transformationsprozessen gewesen, dass der Faktor Sicherheit für die Leute ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen auch meine Rolle eben der Sicherheitengeber ist. Ja.
Genau, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Also du bist ja auf der einen Seite ja der Eigentümer und da würde ich ganz gerne mal fragen, wie nimmst du deine eigene Führungsrolle wahr? Also dann vielleicht wie ein Fußballtrainer, der das Team vorbereitet, weil ich denke, du gehst oft noch mit dieser oder vermute ich mit dieser Idee oder hast es auch mit deinem Mentor besprochen, wo könnte es hingehen und dann geht man ja auf den Weg und der gestaltet sich, indem man ihn geht. Das heißt, also wie würdest du dich sehen, so als derjenige, der das Team vorbereitet, qualifiziert, coacht und dann aber, wenn gespielt wird, wie ein Fußballtrainer am Rand steht? Oder bist du eher der Torwart, der die Bälle hält, wenn es dann mal soweit ist? Und wie übernehmen auch die Mitarbeitenden, die Führungsrollen, weil ich denke, auch da hattest du gesagt, da gibt es dann den Bereich und den Verwaltungsbereich und den Gastrobereich oder den Produktionsbereich. Wie übernehmen Sie denn da Führungsrollen oder übernehmen Sie auch schon mal was von dir? Wie würdest du diese Rollenteilung bei euch beschreiben können?
Ich glaube, dass wir da irgendwo gerade so mittendrin in einem Prozess sind. Es bilden sich Charaktere heraus, die waren zum Teil vorher auch schon natürlich ein bisschen autoritärere Charaktere, wobei Autorität jetzt nichts mit Lautstärke zu tun hat, sondern mit Führungsqualität oder mit Fachwissen. Ja, man gibt ja auch automatisch jemandem Autorität, wenn man weiß, oh, das ist ein Experte. Ja, meine Produktionsleiterin ist eine Top-Konditormeisterin. Die hat in ihrer Rolle automatisch Autorität, weil sie das Fachwissen dazu hat. Mhm. Wie würde ich meine Rolle beschreiben? Die Metapher mit dem Fußball gefällt mir natürlich als ehemaligen Fußballer irrsinnig gut und ich habe mich tatsächlich auch schon früher mal so damit beschäftigt, ob ich das irgendwie so aufs Fußballfeld projizieren kann. Da ich selber Spieler war und natürlich auch aus diesen alten Modellen komme, weiß ich, wie es ist, auf dem Platz zu stehen und da auch die Kapitänsschleife zu tragen, Verantwortung zu übernehmen, voranzugehen. Es ist für mich wirklich auch herausfordernd, diese Rolle jetzt ein bisschen zu verlassen. Wenn man so möchte, war ich eine Zeit lang oder vielleicht bin ich es auch noch immer ein bisschen Spielertrainer. Also beides in Personalunion, aber mein Weg führt halt ganz klar auf die Coachingbank raus. Mhm. Ich glaube, dass das die richtige Benennung ist, weil ich, wie gesagt, dieser Sicherheitengeber von außen sein möchte. Auch der Coach natürlich, wir machen die Trainings unter der Woche und am Wochenende, wenn gespielt wird, dann gebe ich da gerne Anweisungen in Form von die richtigen Fragen zu stellen, für Irritation zu sorgen. Üblicherweise ist das Bild des Fußballcoaches doch recht hierarchisch, auch wenn sich im Fußball selbst da auch was Richtung New Work verändert. Die neuen Coaches sind die gut in der Menschenführung sind und nicht nur gutes Fachliche transportieren können. Und deswegen sehe ich mich da definitiv ein bisschen als Coach. Vor allem auch deswegen, weil eine Mannschaft auch mal feiern und scheitern soll, auch ohne den Chef. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich da auch mal wieder rauszuhalten, auch wenn man eine Kultur des starken Miteinanders pflegt. Deswegen definitiv Coach und Begleiter. Ja.
Mhm. Genau. Und die Mitarbeiter übernehmen Führungsrollen, weil du auch schon loslässt, weil sie selber hineinwachsen, weil, wie du sagst, sie aufgrund ihrer Kompetenzen auch eine gewisse Autorität haben und dann unterstützen sich auch gegenseitig in diesen Rollen. Oder?
Absolut, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Positionen rollierend wechseln. Es gibt einfach die Charaktere, die da eine Organisation in einem Team übernehmen wollen. Ja, das sind vorwiegend auch die Leute, die gut organisieren können, ja, die gut mit einer Terminplanung können, die gut damit können, den anderen mal ein bisschen auf die Zehen zu steigen und zu sagen, Leute, wir brauchen wieder Zeit für unser Team, ja. Und das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, wenn die Arbeitszeiten in den einzelnen Bereichen unterschiedlich sind. Und da muss man halt die Qualitäten mitbringen, das gut organisieren zu können. Da gibt's dann wir sind ja nur 10 Leute im Kernteam, da sind das dann schon immer ein bisschen dieselben. Aber das ist auch in Ordnung, weil es will nicht jeder in diese Rollen hinein. Viele wollen auch einfach dabei sein, ihre Sache gut machen. Und das ist genauso wertvoll, weil wenn du nur Führungskräfte und oder nehmen wir wieder den Fußballplatz, wenn du nur Kapitäne am Platz stehen hast, funktioniert es auch nicht. Ja? Genau.
Steigen sich dann auch auf die Zehen, oder?
Genau.
Genau. Wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin in euer Unternehmen kommt, was muss die wissen? Wie würdest du so eine Spieleanleitung für euch beschreiben?
Was müssen die wissen? Also in erster Linie sollten sie mittlerweile vielleicht ein bisschen mitbekommen, worum es uns geht. Das ist, wenn man sich einmal die Mühe macht, uns im Internet kurz ein bisschen zu recherchieren, dann wird man da rasch auf Dinge kommen, die da in den letzten 1-2 Jahren sehr stark sichtbar geworden sind. Das würde ich mir jetzt nicht nur wünschen, sondern mittlerweile, glaube ich, hätte ich das ein bisschen als Voraussetzung. Also wenn man sich einfach nur vorstellen kommt, ohne dass man sich einmal mit uns beschäftigt hat, dann würde das schon ein bisschen befremdlich auch finden. Sonst, ja, wie gesagt, also irgendeins dieser Gene, Offenheit, Nachhaltigkeitsinteresse, Achtsamkeit, also es geht uns einfach sehr viel um Bewusstsein. Wir wollen ja auch bei den Leuten wirklich bewusstseinsbildende Maßnahmen setzen und sie nicht nur in ihren fachlichen Qualitäten heben. Also ja, ein bisschen Interesse an dieser Art der Unternehmenskultur zu haben, das würde absolut reichen, damit man bei uns anhören kann.
Ja, und es hören wahrscheinlich auch einige Unternehmer zu, die sich denken, wie können wir denn so ein Modell bei uns einführen, ohne dass du jetzt vielleicht Betriebsgeheimnisse verrätst. Also was sind denn so wichtige Schritte oder was sind so eure Schritte oder deine Schritte gewesen, praktisch in diese Selbstorganisation zu kommen, wenn du jetzt mal einen Tipp an Unternehmer und Unternehmen gibst, die vielleicht sowas in Teilbereichen oder als Startup auch einführen möchten. Was würdest du raten?
Das hängt natürlich sehr von der Rolle ab, wo die Person tätig ist, meiner Meinung nach. Also ich merke es ganz stark im HR-Bereich, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung in diesen Bereichen. Tut sich sehr viel, da treffen wir sehr viele Leute auf Veranstaltungen, die aus diesen Bereichen kommen, die würden oft gerne mehr machen, als ihnen möglich ist. Ja, also entweder hat es dann irgendwo einen finanziellen Rahmen oder einen zeitlichen Rahmen, oder wenn es zu verrückt wird, dann kommt von oben irgendwo das Kommando retour. Bei uns ist der große Vorteil, dass ich als Unternehmensinhaber da das größte Interesse habe, nicht nur so weit wie möglich damit zu kommen, sondern mir geht es wirklich darum, dass eigentlich das Eis jetzt schon ein Nebenprodukt wird der eigentlichen Unternehmensintention. Die Intention darf ich jetzt nicht direkt vermarkten und verkaufen, aber mir geht es eigentlich wirklich darum, mit Modellen zu experimentieren, die das verändern. Was wir haben auf der Welt. Und das Eis ist das Mittel zum Zweck dazu. Ja, und Profit ist dann am Ende des Tages das Ergebnis aus diesem gemeinsamen Handeln und nicht mehr Ziel. Das heißt, die Intention, die dahinter liegt, von der Person, die das einleiten kann. Ist es der Chef oder ist es, sind es die Leute aus den HR oder Organisationsentwicklungsbereichen? Ich glaube, das alles steht und fällt mit der Intention und der Frage, wozu machen wir das eigentlich? Und dort ist das Leuchten versteckt, dort ist die Kraft drinnen.
Genau. Ja, ich merke gerade auch, dass du dafür brennst, ne? Also für das Wozu oder Warum machen wir das überhaupt? Und dann ergibt sich daraus praktisch das Nächste, dies Wie und das Was genau ist zu tun. Genau, jetzt kommen wir schon fast zum Ende und verrate uns doch einfach nochmal, was ist denn das, wofür du brennst, was du an deinem Job wirklich am allerliebsten magst?
Ja, was liebe ich am meisten? Ich glaube, dass wir es mittlerweile schaffen, rund um ein Konsumgut wie Speiseeis so viel ökosoziale Veränderung zu betreiben, Werte und Informationen zu vermitteln und damit immer weniger Teil des Problems sind, sondern ja immer mehr Teil der Lösung werden, indem wir die Menschen und die uns umgebende Mitwelt wieder in Wert setzen. Es gelingt uns also, ein Handwerksunternehmen in ein Social Business zu transformieren, und das ist mega. Diese Prozesse gemeinsam mit unserem Team zu gestalten, ist hat viel mehr gesellschaftspolitische Dimension als rein unternehmerische, weil es mehrere Menschen in Bewegung bringt als nur den Initiator. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, wenn wir Demokratie erhalten wollen, zum Beispiel. Ja? Und wir müssen die Menschen aus der Ohnmacht holen, die ich selber auch erlebt habe und kenne. Und wir müssen sie wieder in die Ermächtigung bringen, ihnen Mitgestaltung ermöglichen und Verantwortung zutrauen. Ja. Und das können Unternehmen jetzt wirklich mit der höchsten Wirksamkeit. Ja. Und Zukunft können wir nur gemeinsam gestalten. Und unser Ansatz, den wir bei Purkartoffeis haben, der dient mittlerweile ein bisschen als Vorbild dafür. Und das erfüllt mich sehr und macht mich extrem glücklich.
Ja, genau. Also es ist ja einmal wichtig, dass wir für das, was wir tun, brennen. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir sind gerade jetzt in Österreich und auch in Deutschland vor so einer wichtigen oder in so einer wichtigen Zeit, wo es auch viele, viele Übergaben geben wird, gerade in KMUs. Wie siehst denn du, dass so ein Modell gerade dort jetzt auch zum Tragen kommen kann?
Ja, da wir, glaube ich, in Österreich in den nächsten 10 bis 15 Jahren über 50.000 familiengeführte KMUs haben, die vor der Übergabe stehen, glaube ich, dass unser Modell eine Inspiration darstellen kann, wie das gelingen kann. Gerade in ländlichen Bereichen, gerade in Handwerksbetrieben, auch zwischen den Generationen, wenn die Weitergaben dort erfolgen sollen. Da nehme ich viele Betriebe in meinem Umfeld auch wahr, wo es entweder von der einen oder der anderen Seite des Übergebers oder des Übernehmenden irgendwo Diskrepanzen und Missstimmungen gibt aus verschiedensten Gründen. Aber auch, sei es die Demografie oder der Fachkräftemangel, es sind verschiedene Aspekte, die da reinwirken. Und wir haben eine gelingende Transformation im Handwerksbereich. Wir orientieren uns neu, zukunftsorientiert, nachhaltig. Wir richten uns auf Regeneration aus. Ich bin überzeugt, die Regeneration wird der nächste Schritt beyond Nachhaltigkeit sein. Also diese Transformation hin mit Aspekten des Social Business, das hat ein sehr erfüllendes Element dabei und ein sehr sinnstiftendes, gesellschaftswirksames. Und ich glaube, dass das eine große Inspiration sein kann für andere Betriebe, sich da was abzuschauen. Und da biete ich auch gerne mein Ohr für Fragen oder für einen Austausch an, weil ich das für ganz, ganz, ganz wichtig halte und wir dort, glaube ich, wirklich eine Wirksamkeit entfalten können auf diesem Sektor.
Ja, das ist dein erster wunderbarer Podcast gewesen und es werden sicherlich noch weitere Folgen, in denen du als Interviewpartner und Inputgeber dein Wissen teilen wirst. Ja, und gerne verlinken wir in den Shownotes deine Kontaktdaten, sodass interessierte Hörerinnen und Hörer sich mit dir in Verbindung setzen können und somit dein Wissen und deine Begeisterung weitergetragen und geteilt werden kann.
Und für heute ein ganz, ganz großes Dankeschön, lieber Klaus, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Geschichten und Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Danke auch. Sehr gerne bieten wir das an. Vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, da bei dir erzählen zu können. Und ja, dir auch alles, alles Gute. Vielen Dank.
Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.